NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Dezember 1929. Der Geburtstag des britischen Dramatikers John Osborne.
Jimmy Porter greift seine Frau an. Jimmy Porter schreit seinen Freund an. Jimmy Porter brüllt die Kirchenglocken an. Jimmy Porter ist also ein sehr zorniger junger Mann. Und diesen Zorn tobte er zum ersten Mal auf der Bühne des Londoner Royal Court Theatre aus. In einer Sprache, die hasserfüllt war, explosiv und durch modern. So etwas hatte man in einem englischen Theater noch nie gehört. Look back in anger, Blick zurück im Zorn, hieß das Stück. Und es war ein Schock, ein Skandal. Aber seinen Autor, John Osborne, machte es berühmt.
Ich war sehr erfreut.
1957, vor dem Eingang des Royal Court Theatres, Menschen strömen hinein, elegant gekleidet, manche Frauen im Pelz. Davor John Osborne in Smoking und Fliege, hochgewachsen, gut aussehend, mit seinem schmalen, länglichen Gesicht und dem ironischen Lächeln. Eigenartig maulfaul bei den Fragen einer Reporterin.
Finden Sie es ein zorniges Stück?
Es wird manche Leute ärgern.
Welche denn?
Die richtigen, wie ich finde.
Möchten Sie sie ärgern?
Warum nicht?
Aber dann auf die Frage, was er denn mit dem Stück wolle.
Ich will das Bewusstsein schärfen. Das Bewusstsein über das Leben und sich selbst.
John Osborne war damals 26 Jahre alt und der Erfolg kam über Nacht. Fast, denn das Premierenpublikum mauerte erst einmal.
Sie saßen wie angenagelt. Es gab keine Regeln, wie sie darauf reagieren sollten. Sie hätten rausgehen müssen, einige taten das auch, aber sie wussten nicht, warum eigentlich. Vielleicht kamen Langeweile und Ärger hinzu, aber sie waren eher verwirrt.
Und was sahen die Zuschauer da oben auf der Bühne? Ute Berns, Professorin für Anglistik an der Universität Hamburg.
Im Zentrum des Stückes steht ein junger Mann, Jimmy Porter. Wir sehen ihn in seiner Beziehung zu seiner Frau. Er lebt gleichzeitig mit seinem Freund. Das finde ich interessant. Das ist eine Ménage à trois. Jimmy Porter ist vehement unzufrieden mit seiner Situation und dem Zustand der Gesellschaft, in der er lebt. Und diese Unzufriedenheit gibt er in kraftvoller und pointierter Sprache Ausdruck.
Ich kenne solche wie die. Sie verbringen ihre Zeit damit, auf die Vergangenheit zu starren. Ihr einziger Lichtpunkt ist das finstere Mittelalter. Sie haben sich vor den hässlichen Problemen unseres 20. Jahrhunderts in ein reizendes kleines Knusperhäuschen der Seele geflüchtet.
Jimmy Porter lässt seine Wut über die Verhältnisse an denen aus, mit denen er lebt. Und das ist eben vor allem der Freund und diese Frau. Und die Frau, die mit ihrer Familie gebrochen hat, um mit ihm zusammenzuleben, die wird zur Zielscheibe von Porters Angriff auf die Klasse, der sie entstammt, und das Establishment, was dahinter steht.
Ein provokantes Stück also und aus tiefster Überzeugung geschrieben. Denn Jimmy Porter, der zerrissene, wutgeschüttelte junge Mann auf der Bühne, das war auch John Osborne selber. Einer aus der Unterschicht, der sich wundrieb an der britischen Klassengesellschaft mit ihren eisern fixierten Grenzen zwischen oben und unten. Osborne-Biograf John Halpern.
The fundamental fury of the play is about the class war.
Die zentrale Wut des Stücks kommt vom Klassenkampf. Klassenkampf im Ehe- und Sexkrieg, eine gefährliche Mischung. Niemand in England hatte je über die Wut der Unterschicht gesprochen, dass man sie klein hält, nicht auf dem Theater. Und dann kam John Osborne, selber der Sohn einer Barfrau, und zeigte es ihnen. Er teilte aus.
Der tiefe Zorn des John Osborne kam auch vom Hass auf seine Mutter. Er wurde am 12. Dezember 1929 in London geboren, heute vor 85 Jahren. Und seit er denken konnte, war diese Frau für ihn die Personifizierung des Versagens. Nicht, weil sie eine Barfrau war, sondern weil sie ihren Sohn daran hindern wollte, dieses Milieu zu verlassen.
Sie setzte ihn herab. Wenn man ihre Briefe liest, merkt man, sie konnte nicht anders. Sie machte ihn fertig, seit er ein kleiner Junge war.
Sie lehrte mich den Hass. Sie ist die Pest, die Tür zu meinem Krankenzimmer. Heuchlerisch, egozentrisch, berechnend und gleichgültig.
Anders der Vater, ein Werbetexter, schwer lungenkrank. Der Sohn vergötterte ihn, weil er ihm die Welt der Wörter und der Fantasie öffnete. Als der Vater starb und ihm etwas Geld für seine Ausbildung hinterließ, war John 10 Jahre alt, intelligent und aufsässig. Er wurde schließlich von seiner Privatschule geworfen, weil er verbotenerweise im Radio Frank Sinatra gehört hatte und
der Schuldirektor ihm vor versammelter Schülerschaft eine Ohrfeige verpasst hat. Und die hat Osborne offenbar nicht auf sich sitzen lassen, sondern zurückgeschlagen. Und das war ein Skandal.
Also Schluss mit der Schule und Geld verdienen. John Osborne landete beim Theater, erst hinter, dann auch auf der Bühne, in einer neuen, für ihn exotischen Welt. Doch das englische Theater war verstaubt und stehen geblieben auf dem Niveau der Vorkriegszeit. Es lebte von Gesellschaftsstücken aus dem Milieu der Upper Class, geschrieben von Autoren wie Terence Rattigan, Noel Coward, Somerset Maugham, Oscar Wilde, angeboten von den Repertory Companies, kleinen Truppen, die durchs Land tingelten und die Stadttheater bespielten. John Halpern.
Sie waren das Rückgrat des englischen Theaters. Damals mussten die Schauspieler, wenn ein modernes Stück gegeben wurde, die eigenen Kostüme mitbringen. Also Abendgarderobe, Cocktailkleider, Tennisoutfit. So etwas sah man auf der Bühne, aber nicht einen Arbeiter.
Ganz anders in Amerika. Dort hatten schon längst kleine Angestellte das Theater erobert, wie in Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden oder Proletarier wie in Endstation Sehnsucht von Tennessee Williams. England aber hatte sich eingeigelt, hielt verzweifelt an den veralteten Normen der Vorkriegszeit fest und trug schwer am Zerfall des kolonialen British Empire. Ute Berns.
England hat sehr viel Mühe gehabt, sich aus großen Schuldenbergen zu lösen, die der Krieg verursacht hat. Insofern kam der Wohlstand sehr, sehr langsam. Man hat versucht, die Frauen wieder zurück an den Herd zu bringen. Und das Gefühl einer wirklich spürbaren Enge, die dann in dem britischen Klassensystem nochmal verschärft wurde, dadurch, dass diese Klassen tatsächlich relativ undurchdringlich waren. Das ist ja auch etwas, was Porter hier erlebt. Das alles führt zu unserem Bild der 50er Jahre.
Das Theater war Spiegel dieser Haltung. Dazu kam noch die Zensur, die Kritik an der Religion oder den Royals praktisch unmöglich machte. Über Homosexualität oder Sex zu diskutieren, war ohnehin undenkbar. Dennoch blieb es eine faszinierende, fast unwirkliche Welt und mittendrin der junge John Osborne, als Schauspieler eher mittelmäßig und dauernd pleite. Die Gage war niedrig, es wurde heftig getrunken und dazu kam auch noch die Liebe. Insgesamt 5-mal war er verheiratet, immer mit schönen, klugen, selbstständigen Frauen, dazu noch ein paar Geliebte. In den Ehen flogen oft genug die Fetzen, bittere Erfahrungen für den privaten John Osborne. Und großartige für den Schriftsteller.
Wenn ein Stück nicht von Menschen handelt, die als solche erkennbar sind, taugt es nichts und gehört nicht auf die Bühne. Der Zuschauer muss selbst die sozialen, moralischen und politischen Schlüsse ziehen.
So John Osborne im Vorwort zu Blick zurück im Zorn, das Stück, das ihn berühmt machte. Dabei waren die Pressestimmen nach der Premiere im Mai 1956 durchweg vernichtend. Die Truppe und der Autor hingen entsprechend deprimiert herum, bis der Observer erschien mit einem begeisterten Artikel des bekannten Theaterkritikers Kenneth Tynan.
Dieses Stück trifft leider nur den Geschmack einer kleinen Minderheit. Wichtig ist aber die Größe dieser Minderheit. Ich schätze sie auf grob 6.700.000, die Zahl der Menschen in unserem Land zwischen 20 und 30.
Damit hatte er diesem Stück ein Zielpublikum gegeben und damit hat er, glaube ich, auch wirklich einen Nerv getroffen. Denn mit den 50er Jahren verbinden wir überhaupt erst das Aufkommen der Jugendkultur. Unsere Vorstellung vom Teenager kommt daher. Und da hat Tynan was kurzgeschlossen. Ein Gespür für eine Jugend, die mit den Vorkriegsvorstellungen ihrer Eltern nichts mehr anfangen konnte, die woanders hin wollte, die kein Sprachrohr hatte und für die auf einmal dieser Jimmy Porter auf der Bühne stand.
Diese Jugend ging eigentlich nicht ins Theater. Doch nach einem ausführlichen Bericht im Fernsehen kam sie tatsächlich. Das Stück wurde Kult. Damals entstand der Begriff von den Angry Young Men, den zornigen jungen Männern.
The reason
Dieses Stück wurde eine Legende und änderte so vieles, weil es aufgriff, was die Leute fühlten. Wenn sie sich nicht mit dem Stück identifiziert hätten, hätten wir nie was von ihm oder John Osborne gehört.
So aber hörte auch der amerikanische Autor Arthur Miller davon, damals Ehemann von Marilyn Monroe, die gerade in London drehte. Ihr Partner war der Schauspieler Laurence Olivier, und als Arthur Miller unbedingt Look Back in Anger sehen wollte, trottete er widerwillig mit. Es wurde eine Offenbarung für ihn. Er bat John Osborne:
»Schreiben Sie ein Stück mit einer Rolle für mich.«
Es wurde eine Paraderolle für Laurence Olivier als Archie Rice in Osbornes zweitem berühmten Theaterstück »The Entertainer«. Das Stück spielt im Milieu der Music Hall, einer englischen Institution, so eine Art Varieté-Theater aus Kleinkunst, Kabarett, Possenreißern, Songs und mit einem leitenden Conferencier, dem Entertainer. Ein Ort, an dem sich vor allem die Working Class amüsierte. Doch diese alte Unterhaltungstradition ging ihrem Ende entgegen.
Die Music Hall selbst, gerade weil sie eben im Niedergang war, wird dann im Stück letztlich zu einer Metapher für den Niedergang Englands. Der Entertainer gilt als ein State of the Nation Play. Also man geht in dieses Stück, um sich über den Zustand der Nation zu informieren.
Gezeigt wird dieser Niedergang anhand der Familie Rice, die über mehrere Generationen im Music Hall Geschäft ist.
Während der Vater an das vergangene, untergegangene England erinnert und das auch tatsächlich mit viel Pathos und Gefühl tun kann, ist der Sohn Teil dieser amerikanisierten Unterhaltungsversion geworden, die seicht ist. Er verkauft im Grunde seine komödiantische Brillanz für Geld. Und glaubt nicht an das, was er tut. Ja, das ist eine vergleichsweise trostlose, melancholische Position, der Untergang der Illusionen. Ja, ist jemand, der für den Ausverkauf steht.
Zwei Stücke, die das Theater, vielleicht sogar das Land veränderten. John Osborne war die mächtigste Stimme der 50er Jahre. Doch nichts, was er danach noch schrieb, reichte an diese Erfolge heran. Und er schrieb viel. Theaterstücke, brillante und zornige Zeitungskolumnen, Tagebücher, Drehbücher, unter anderem das für den Film Tom Jones, was ihm einen Oscar einbrachte. Dazu zwei großartige Autobiografien unter den schönen Titeln A Better Class of Person und Almost a Gentleman, etwa Eine Person besserer Klasse und Fast ein Gentleman. Ironisch, beißend, polemisch. Doch, so sein Biograf John Halpern:
Sie glauben, dass er ein schrecklicher, zorniger Frauenhasser war. Doch wer ihn kannte, erlebte ihn als einen äußerst sanften, höflichen und einfühlsamen Mann.
Ein Mann mit zwei Seiten. Der ironische Lebenskünstler, der in seiner fünften Ehe endlich glücklich wurde, seinen Champagner trank wie andere Wasser und Millionen verprasste. Auf der anderen Seite der Melancholiker, den seine Depressionen in tiefes Dunkel stürzten, bis beim Schreiben dann der Zorn aus ihm herausbrach. Immer wieder gegen die herrschende Oberklasse, gegen die Politiker, die der Welt die Atombombe bescherten und den Kalten Krieg. Doch er litt darunter, dass seine Stücke fast nicht mehr gespielt wurden. In den 60er Jahren hatten andere Autoren das Theater übernommen, die Absurden wie Samuel Beckett und die Sozialrealisten wie Edward Bond. Professorin Ute Berns:
Außerdem glaube ich auch, dass diese wirklich außerordentlich lebendige Theaterszene der Zeit das Publikum erzogen hat. Das heißt, man wollte dann auch andere Stücke sehen. Da hat Osborne dann nicht sich dem mehr wirklich gestellt.
John Osborne starb 1994 mit gerade mal 65 Jahren, wie in seiner Jugend völlig pleite, zynisch verzweifelt und dennoch glücklich mit seiner liebevoll souveränen Frau Helen.
Es gibt Wege aus der Verzweiflung, zornig zu sein auf die Welt und ihr die Nase blutig zu schlagen und eine gute Frau zu lieben.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dum-Heitzmann an John Osborne, der am 12. Dezember 1929 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.